Ja, auch von mir einen herzlichen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Nicht in allen Gemeinden nehmen so viele Menschen mittlerweile an den Gottesdiensten teil. Das ist so, genau. Ich habe auch ein Thema mitgebracht. Ich glaube, das trifft jeden. Das ist ungerecht. Es ist noch gar nicht so lange her, dann hat unser ältester Enkel gesagt, Mensch, Oma und Opa, ich möchte mal zu euch kommen, aber ich möchte alleine kommen, nicht mit seinem Bruder. Und der kleine Bruder stand daneben und gesagt, ich will auch, das ist ungerecht. Aber was ist eigentlich ungerecht? Und was ist gerecht? Womit legt man das eigentlich fest? Ob etwas gerecht oder ungerecht ist, hängt ganz stark ab von unseren Wertevorstellungen. Und das ist in jeder Kultur anders. Und selbst in manchen Landstrichen in Deutschland ist es anders, was man als gerecht oder ungerecht empfindet. Manche dachten, Gerechtigkeit, das wäre, jeder bekommt den gleichen Lohn. Der Pförtner und der Vorstand, gleiches Gehalt. Hat man versucht im Kommunismus, im Sozialismus, und irgendwie hat man gemerkt, so ganz funktioniert das auch nicht. Jesus hatte schon zu seiner Zeit ein Gleichnis erzählt, wo Arbeiter in einem Weinberg arbeiten und er hat morgens die Tagelöhner, so war das damals, vom Markt gefischt und hat gesagt, kommt in meinen Weinberg, die Ernte ist soweit und wir müssen schnell die Reben reinholen. Und dann hat er mit denen angefangen, hat gemerkt, das reicht nicht, da waren noch andere, die vielleicht morgens noch nicht da waren, weil sie eine Stunde länger geschlafen haben. Und dann gesagt, ach, Weinberg, das ist nicht meine Arbeit. Aber irgendwie haben sie keine andere gefunden, kommen auch mit. Und so ist er über den Tag verteilt mehrmals, hat Leute dazugeholt und die letzten eine Stunde vor Feierabend. Und als es dann ums Auszahlen geht, da haben die gedacht, die morgens angefangen sind, da bin ich ja mal gespannt. Und als erstes wurden die bezahlt, die nur eine Stunde gearbeitet haben und bekamen den Tageslohn. Und dann haben die gedacht, Mensch, wenn die schon einen Tageslohn bekommen, was werden wir dann bekommen? Aber sie haben auch nur einen Tageslohn bekommen und die Leute haben es als ungerecht empfunden. Und das ist doch auch so, oder? Wer sich ungerecht behandelt fühlt, kann in vielen Fällen vor Gericht ziehen, kann sagen, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich habe mir mal so ein Bild mitgebracht von der lieben Justitia, die vor allen Dingen Frankfurt auch in der Altstadt steht. Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit. Und ich habe gedacht, die Frau hat keinen leichten Job. Und damit sie den Job besser machen kann, hat sie in der Regel eine Augenbinde an manchen Statuen, drückt sie einfach nur die Augen zu. Also sie drückt nicht ein Auge zu, sondern beide, weil sie nicht sehen soll, wen hat sie vor sich. Und was sind das für Rahmenbedingungen? Sie soll unabhängig von der Person, soll sie ihr Urteil fällen. Und dann hat sie die Waage in der Hand. Und was macht sie mit der Waage? Sie legt ganz viele Fakten hinein, die Gesetze, die gelten, die Erwartungen von denen, die beteiligt sind, und versucht daraus ein Urteil zu fällen. Und Steffi könnte jetzt viel mehr dazu erzählen. Auch da gibt's letztendlich ein Urteil, aber ich glaube keine wirkliche Gerechtigkeit. Weil das auch schwierig ist, weil das mit den Vorstellungen zu tun hat. Und selbst wenn ein Urteil gerecht gefällt wäre, nach allen Maßstäben, können wir nicht ausschließen, dass jemand aus seiner Perspektive sich weiter ungerecht behandelt fühlt. Ich habe ein interessantes Gedicht gefunden im Internet von einer gewissen Nicole Sunitsch, die schreibt, es regelt sich alles von selbst, denn wenn es nicht so ist, sorgen schon andere dafür. Lehn dich entspannt zurück und sehe es dir von oben an. Denn die Gerechtigkeit kommt irgendwann. Ich habe gedacht, Mensch, die hat aber ein sonniges Gemüt. Also, falls sie gerade zuschaut über das Internet, ich glaube, dass sie falsch liegt. Ich glaube, dass sie damit auch Dinge wegdrückt. Denn wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann wünschte ich, dass Frau Sunitsch recht hat. Aber für die Gerechtigkeit haben viele Menschen in der Weltgeschichte ihr Leben eingesetzt, haben dafür gekämpft, teilweise bis ihr Leben auch dahin war. Und aus dem letzten Jahrhundert. Der bekannteste ist wahrscheinlich Martin Luther King, der mit seinem Leben etwas in Bewegung gesetzt hat. Wir durften noch im März das Musical besuchen in Oberhausen. Nee, in Oberhausen waren wir nicht, wir waren in Essen, glaube ich. Essen. Auf jeden Fall waren wir in diesem Musical und das war schon bewegend, wie das dargestellt wurde, wie dieser Lebenskampf war mit allen Auf und Abs, wo Leute, die mit ihm diesen Kampf gekämpft haben, wobei er hat ja ohne Waffen gekämpft, ohne irgendwelche Gewalt einzusetzen, sondern einfach einen friedlichen Protest und andere wollten mehr und andere weniger und letztendlich ist er dafür auch von jemandem erschossen worden. Und er hat vieles in Bewegung gesetzt und trotzdem bleibt vieles ungerecht, gerade auch was die Hautfarbe angeht, was die Stellung in der Gesellschaft angeht und eigentlich müssten wir uns fragen, warum? Warum ist das alles so? Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Ich bin in einer Gemeinde, in einem Kontext groß geworden, da hat man uns eingeimpft, frag nicht warum, frag wozu. Alles hat einen Sinn. Und warum fragt man nicht? Man fragt Gott nicht, warum? Gott ist doch heilig und groß, ich kann doch nicht fragen, warum? Dann habe ich aber irgendwann in der Bibel entdeckt, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, vor allem im Alten Testament, die fragen, warum? Und die fragen Gott ziemlich beeindruckend, warum? Warum ist das so? Warum lässt du diese Ungerechtigkeit zu? Und vor allen Dingen auch in den Psalmen lesen wir von Menschen, die diese Frage stellen, warum? Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht aus Jeremia 12, Vers 1 bis 6. Auch da ist die große Frage, die Jeremia Gott stellt, warum? Herr, du bist gerecht. Wie könnte ich gegen dich eine Anklage erheben? Aber ich muss dich fragen, wie ich deine Gerechtigkeit erkennen soll. Warum haben Menschen, die dein Gesetz missachten, immer Erfolg? Warum dürfen diese Abtrünnigen in Ruhe und Sicherheit leben? Du hast sie gepflanzt und sie haben Wurzeln geschlagen. Sie wachsen und gedeihen und tragen Frucht. Ihr Mund redet dauernd von dir, aber ihr Herz ist weit von dir entfernt. Herr, du siehst mich, du kennst mich, du weißt, dass ich immer mit ungeteiltem Herzen auf deiner Seite gestanden habe. Darum hole sie doch weg wie Schafe und stelle sie für den Schlachttag bereit. Wie lange soll das Land noch trauern und alles Grün auf den Feldern verdorren wegen der Schlechtigkeit seiner Bewohner, gehen Tiere und Vögel zugrunde? Diese Leute sagen von mir, was der da behauptet, trifft niemals ein. Der Herr antwortete mir, wenn es dir schon zu viel ist, mit Fußgängern Schritt zu halten, wie willst du dann den Wettlauf mit Pferden bestehen? Und wenn du dich nur im bewohnten Land sicher fühlst, was willst du dann im Dickicht am Jordan machen? Denn auch deine Brüder, alle deine Verwandten haben dich fallen lassen und haben voll eingestimmt in das Geschrei gegen dich. Sei vorsichtig, wenn sie dir freundlich kommen. Dahinter steckt eine ganze Geschichte, da müsste man Jeremia mal auseinanderklamüsern. Jeremia hatte wirklich keinen leichten Job. Gott hat ihm gesagt, geh dahin und sag den Leuten, wenn sie so weiterleben, dann kommt mein Gericht über sie. Und Jeremia ist ziemlich motiviert dahin und hat das auch gemacht, auch wenn ihm nicht ganz so wohl war dabei. Aber es ist nichts passiert. Und wenn ich das richtig sehe, dann sind ungefähr 25 Jahre, die Jeremia gepredigt hat, ohne dass irgendwie etwas passiert ist. Und ich kann den Jeremia gut verstehen, dass er irgendwann auch Frust hatte und sagt, was soll das Ganze hier? Es gibt noch andere Stellen, wo er noch viel drastischer ist. Aber was Jeremia hier nicht macht, und das ist mir ganz wichtig, er zieht nicht mit Gott vor Gericht. Er sagt, Herr, du bist gerecht. Du bist gerecht. Und ich kann nicht vor Gericht ziehen, weil deine Gerechtigkeit am Ende übrig bleiben will. Das ist überhaupt kein Zweifel. Und das, was Jeremia hier macht, ist, dass er eine ganz tiefe Gottesfurcht ausdrückt, die er vor Gott hat. Bei allem, was ihm geärgert hat, wo er auch mal hingegangen ist und gesagt hat, Herr, ich sage hier immer was und da passiert nichts und am liebsten wäre ich gar nicht geboren, was wäre das gut gewesen? Und trotzdem bleibt er in dieser tiefen Gottesfurcht. Und er fragt Gott, wie kann ich deine Gerechtigkeit verstehen? Und das ist eine Frage, die mich auch oft bewegt, wo ich denke, Herr, wenn du so handelst und an anderen Stellen nicht so eingreifst, wie ich mir das wünschen würde, Herr, wie kann ich deine Gerechtigkeit erkennen? Auch darauf werden wir bis zuletzt keine Antwort bekommen, weil seine Gerechtigkeit von seiner Souveränität, von dem Blick, den er hat auf diese Welt, der viel größer ist als unserer, handelt oder auch nicht handelt. Also ich glaube, er handelt immer, wir sehen nur nicht sein Handeln. Und an Jeremia möchte ich mal deutlich machen, kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen Jammern und Klagen? In der Bibel gibt es einen Unterschied zwischen Jammern und Klagen. Das kann man nicht so einfach erkennen, aber Jammern ist, wenn ich mich in ein Selbstmitleid hineinbegebe und Gott und die anderen Menschen auf die Anklagebank stelle. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen im Alter total verbittert sind und jammern und alle sind schlecht. Die Kinder kommen mich nicht besuchen und manchmal denke ich, Mensch, jetzt schau doch mal, wie du mit deinen Kindern umgegangen bist, ist aber oft gar nicht möglich, weil sie auch schon mittlerweile ein Stück an Demenz erkrankt sind. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Klagen. Und das Klagen ist eine Form im Alten Testament, im jüdischen Glauben, das seine Berechtigkeit hatte. Wenn wir die Psalmen genau untersuchen, dann gibt es eine Einteilung, und die finde ich gar nicht so schlecht, zwischen Klagepsalmen und Lobpsalmen. Und die Menschen haben geklagt. Das heißt, sie haben nach dem Eingreifen Gottes gesucht. Und das sind diese Klagepsalmen. Und das passt auch zur Klagemauer. Es ist eigentlich die Frage der Juden an der Klagemauer, wo bist du? Der Gebetsort der Juden, diese Suche nach Gott. Herr, wo bist du? Also nicht, Herr, was machst du da, sondern Herr, wo bist du? Und das haben wir sehr oft in den Psalmen, dass sie fragen, Herr, wo bist du? Und wenn du doch nur eingreifen würdest, es wäre von jetzt auf gleich anders. Warum schreitest du nicht ein? Die ersten Christen haben regelmäßig, vor allen Dingen bei dem Abendmahl, und das fand jede Woche statt, sich gegenseitig zugerufen, Maranatha. Der Herr kommt bald, Herr komme bald, oder aber auch als Bitte, wann kommst du? Wo bleibst du? Wir haben das Jahr 2020. Im Jahre 2030 hat Petrus die Endzeit ausgerufen. Er hat gesagt, Mensch Leute, das geschieht jetzt hier alles. Und die ersten Christen haben gewartet auf sein Wiederkommen. Herr, wann kommst du? Herr, wo bleibst du? Das Jammern ist gerade in unserer Zeit eine schwierige Geschichte. Wie viele Christen jammern und lassen sich hinreißen, dieses Jammern überall auch zu posten und wie auch immer. Wer klagt, wartet darauf, dass Jesus wiederkommt. Und das macht er, ohne andere zu diffamieren und zu beschimpfen. Aber was ist mit Sicherheit? Ich habe hier ein Bild mitgebracht aus dem Krieg in Syrien. Die Suche nach Sicherheit. Wo ist Sicherheit erlebbar? Ich weiß nicht, die den Krieg miterlebt haben oder nach dem Krieg das bewusst wahrgenommen haben. Wo gab es da Sicherheit? Wo war Sicherheit erlebbar? Und dann ist die Frage, was ist überhaupt Sicherheit? Gott stellt die Klage von Jeremia nicht in Frage. Er sagt nicht, was erzählst du mir da? So geht das nicht. Ich bin Gott und du bist Jeremia. Und wenn ich diesen Weg gehe, dann geh den gefälligst mit. Oder er sagt doch nicht, warte mal ab, Jeremia, es gibt ein Wozu. Das wirst du dann schon im Laufe deines Lebens noch erleben. Das macht er nicht. Aber was er macht, ist Jeremia eine Frage stellen. Das ist hier ein bisschen in Bildsprache dargestellt. Wenn es dir schon zu viel ist, mit Fußgängern Schritt zu halten, wie willst du dann den Wettlauf mit Pferden bestehen? Und wenn du dich nur im bewohnten Land sicher fühlst, was willst du dann im Dickicht am Jordan machen? Was Gott hier sagt in Bildern ist, das ist vielleicht noch gar nicht alles, was auf dich zukommt. Und was willst du machen? Wo willst du die Sicherheit finden? Und wenn ich auf unser Land schaue, wir haben dieses Jahr 75 Jahre Frieden gefeiert. Und solange wir diesen Frieden gespürt haben, haben wir uns in Sicherheit gewogen und gesagt, ja, der Herr, es ist ganz einfach, auf den Herrn zu vertrauen. Und jetzt sind Zeiten, die wir nicht in der Hand haben und die sich in vielerlei Weise aufbauen. Das ist ja nicht nur Corona, es sind auch andere Dinge. Und wir fühlen uns unsicher und fragen nach der Sicherheit. Und Gott fragt vielleicht auch in diesem Fall, wenn du in dieser Sicherheit, die so fragil ist, so zerbrechlich ist, dich nur sicher fühlst. Wie soll das sein, wenn andere Zeiten kommen? Und wir müssen uns, glaube ich, vor Augen halten, 75 Jahre Frieden. Es gibt, glaube ich, keine andere Generation, in keiner anderen Kultur, die so lange Frieden erlebt hat. Und ich will Corona nicht aussparen. Corona hat uns immer noch im Griff. Vor 14 Tagen hatte ich so einen richtigen Corona-Frust. Ist, glaube ich, ausgelöst worden. Ich habe eine Sendung gesehen mit Mario Barth und er hatte ein T-Shirt, entschuldigt mir den Ausdruck, das ist ein Zitat, Corona ist ein Arschloch. Und ich habe gedacht, eigentlich hast du recht, auch wenn ich es jetzt nicht so drastisch ausgedrückt habe. Und da habe ich gedacht, es ist an der Zeit, dass es doch endlich vorbei ist. Und wir merken, es ist noch nicht vorbei. Und wir können das runterspielen und wir können auch alles kritisieren und es ist auch die große Frage, ob alles richtig gemacht ist. Nein, das ist es nicht, aber wir sind alle dabei und müssen in dieser Unsicherheit leben und versuchen, Wege zu finden. Und es ist so, dass wir eigentlich gedacht haben, vielleicht ist es im Herbst soweit im Griff und jetzt haben wir nach einem ruhigen Sommer, stellen wir fest, es geht drastisch hoch und wir werden in den nächsten Wochen auch wieder sehr viel Schwererkrankte haben. Und wir bibbern in unserem Pflegeheim, dass nichts kommt, weil das dann wie so ein Dominoeffekt durchs ganze Tal gehen könnte. Und wir sind dankbar, dass bisher Weltersbach von Corona verschont geblieben ist. Und wir wissen nicht, wie schlimm es wird. Kann auch sein, dass wir nächsten Sommer sagen, wow, hat doch einigermaßen geklappt. Kann aber auch ganz anders kommen. Und ich verstehe auch, dass bei vielen Endzeitstimmungen aufkommen. Und nicht nur wegen Corona. Die Tage stand in der Zeitung, dass sich die Katastrophen verfünffacht haben. Ich weiß nicht genau, in welchem Zeitraum, aber die Katastrophen, die Umweltkatastrophen, die Naturkatastrophen haben sich verfünffacht. Und Endzeit ist seit dem Jahre 30 und irgendwann wird auch dieser Showdown kommen und dann wird Jesus wiederkommen. Darauf warten wir doch, oder? Das ist doch unser Glaube. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die Berichte über die letzte Zeit in der Bibel nicht falsch benutzen. Es ist kein Fahrplan für die Weltgeschichte. Manches ist schon geschehen und manches wird noch geschehen. Und vor allen Dingen haben wir wenig davon, wenn wir meinen, wir wüssten, wo alles hingehört. Weil Jesus sagt etwas ganz anderes. Was sagt Jesus, als er von diesem letzten sprach, was kommen wird, was den Jüngern Angst gemacht hat. Er sagt, wenn das alles geschieht, dann schaut hinauf zum Himmel, weil eure Errettung naht, nämlich Jesus. Und in all dem, was wir erleben, in all dem, was wir vielleicht auch einordnen von unserem Bibelwissen her, dann gehen wir doch hin und sagen, in all dem gibt es eine Sicherheit und die ist Jesus. Und Jesus möchte dir Sicherheit geben, in allen Zeiten, egal was kommt. Und Sicherheit erleben wir nicht durch äußere Dinge, durch starke Politiker oder Protektionismus oder Abgrenzung oder ich weiß nicht was. Das ist nur eine scheinbare Sicherheit. Und auch das wird uns wieder unsicher machen, weil irgendwas da nicht funktioniert. Und Sicherheit erleben wir nur, wenn wir Jesus Christus vertrauen. Und Manfred Siebald hat einst ein schönes Lied dazu geschrieben mit sehr tiefgehendem Text. Wie tief kann ich fallen? Bei der nächsten Folie hören wir dieses Lied. Und ich sage an dieser Stelle schon mal Amen.